Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Ich habe jetzt so zwei Themen eigentlich, die ich irgendwie versuche jetzt zusammenzubringen. Das eine Thema ist so eine kurze Reflexion, was machen wir hier eigentlich oder was mache ich hier in meinen Vorträgen eigentlich? Ich glaube, eine der Grundfragen, mit denen ich mich momentan beschäftige und was auch immer in diese Vorträge einfließt, ist die Frage, wie ging der Buddhismus mit gesellschaftlichen Widersprüchen seiner jeweiligen Zeitepochen um? Wir haben ja eigentlich begonnen mit dem Text Tathagatagata Sutra und dem Statement, wir haben alle Buddha-Natur. Und wenn man das mit den gesellschaftlichen Gegebenheiten vergleicht, zur Zeit, als der Text entstanden ist oder zur Zeit des Buddha, dann stellt man relativ schnell fest, dass alle haben Buddha-Natur irgendwie offensichtlich auf die Frauen nicht so richtig bezogen wurde oder man offensichtlich zwar so ein Gleichheitsstatement formuliert hat, aber die Gesellschaft war überhaupt nicht gleich und zwar auf der Ebene Unterdrückung der Frauen, also auch auf der Ebene Sklaverei. Und das ist dann natürlich spannend, wie geht da so ein religiöser Ansatz damit um? Das ist so ein Thema. Ein anderes Thema, was mich beschäftigt, ist so die Frage, was ist mein Verständnis von Buddhismus? Und da gibt es jetzt mehrere Interpretationsmöglichkeiten, wie man für sich Buddhismus interpretieren kann, aus der heutigen Perspektive. Und ich habe das mal so unterschieden in: Es gibt nicht historischen Umgang mit dem Buddhismus, so habe ich das genannt. Meint, dass man einfach die Techniken nimmt, für sich experimentiert und schaut, was bringt es einem im eigenen Alltag. Das ist der Ansatz von MBSR, denke ich mir, was einfach die Methoden genommen hat aus dem Buddhismus und sie in unsere Welt übersetzt und auf die jeweiligen Problematiken angepasst hat. Sei das jetzt Stressbewältigung, sei das jetzt Umgang mit Depression, sei das jetzt Umgang mit Abhängigkeiten und so. Dann habe ich ein noch böseres Modell, in Anführungszeichen, habe ich genannt Buddhismus als Wellness-Methode. Also das heißt, viele Leute ziehen sich, also fühlen sich zum Buddhismus hingezogen, weil sie irgendwie denken, die Leute da, diese Mönche sind ziemlich gut drauf, das möchte ich auch haben. Also so eine Idee, ich benutze Buddhismus, damit es mir gut geht und das war's dann. Dann habe ich noch eine Variante formuliert, Buddhismus als Geschäftsmodell. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, dass man natürlich auch mit Buddhismus viel Geld machen kann. Und da gibt es immer wieder Lehrer, die schaffen das, in vielen Großstädten irgendwelche Gruppen zu organisieren und dann große Veranstaltungen zu machen und da ziemlich viel Geld zu scheffeln. Und dann habe ich noch eine Variante, das weiß ich noch nicht genau, wie man das nennt am besten, aber das Thema ist so, manche Menschen fühlen sich zu Buddhismus hingezogen, weil man kann sich dann unter eine Autorität unterordnen. Man hat dann jemand, der weiß Bescheid, worum geht's und wo geht's lang und das ist irgendwie für manche Menschen ganz hilfreich. Das wären so Varianten von einem nicht-historischen Verständnis von Buddhismus. Das heißt, wir nehmen die Texte, so wie wir sie präsentiert bekommen, die Techniken, so wie wir sie präsentiert bekommen und versuchen das irgendwie auf der jeweiligen Ebene auf unser Leben anzuwenden. Und dann gibt es einen zweiten großen Komplex, den ich persönlich sehr spannend finde. Und das ist so ein historischer Zugang zum Buddhismus. Das heißt, natürlich von der Grundidee des Buddhismus zu untersuchen, wie Leid entsteht in meinem Leben, was die Ursachen davon sind, welche Möglichkeiten es gibt, aus dem Leid herauszukommen, okay. Aber auch mitzudenken, dass diese Techniken, diese Konzepte, die hinter den Techniken liegen, in bestimmten gesellschaftlichen Situationen entstanden sind und implizit auch immer bestimmte Ideen mittransportieren, die vielleicht gar nicht so offensichtlich oft sind, aber die, ich finde, ganz interessant sind zu reflektieren. Zum Beispiel Umgang mit Autorität. Wie funktioniert das so mit dieser Lehrer-Schüler-Beziehung? Oder dieser ganze Komplex, der mit Wiedergeburt zu tun hat. was offensichtlich zur Zeit des Buddha ein Thema war, was überhaupt nicht hinterfragt wurde. Jetzt bei uns in unserer Geschichte haben wir natürlich ein ganz anderes Verständnis von dem, was passiert nach dem Tod. Und da gibt es dann so diese Widersprüche. Und das kann man sich historisch anschauen. Das heißt, man kann versuchen zu verstehen, wie solche Konzepte entstanden sind, aufgrund welcher gesellschaftlichen Umstände, um dann einen besseren Zugang zu dem jeweiligen Konzept zu bekommen und dann auch zu entscheiden, ist das ein Konzept, was für mich zutrifft in meiner gesellschaftlichen Situation, oder ist es eher etwas, wo ich mir denke, das war vielleicht vor 2.500 Jahren interessant oder in einem bestimmten anderen Kulturkreis heute vielleicht noch interessant, aber das trifft für mich überhaupt nicht zu. Und ich denke, diese Freiheit der Entscheidung, was übernehme ich und was übernehme ich nicht, glaube ich, macht Sinn, dass man so ein bisschen diesen geschichtlichen Hintergrund mit reflektiert. Und dann bin ich dabei zu überlegen, wie könnte man so ein Verständnis oder so ein Herangehen an Buddhismus benennen. Momentaner Titel würde so irgendwie lauten wie kritischer Buddhismus. Also die Dinge sehr wohl hinterfragen, was man da geliefert bekommt. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt, den ich heute noch besprechen möchte, war die Frage, die das letzte Mal aufgetaucht ist, die Geschichte mit dem Matriarchat. Gab es ein Matriarchat oder gab es kein Matriarchat? Das fand ich eine interessante Frage, die da aufgetaucht ist und dachte ich mir, das schaue ich mir doch mal genauer an, weil das für mich auch so ein diffuses Ding war. Man hört da was und da was, aber irgendwie, wie das jetzt wirklich war, habe ich irgendwie keine Ahnung. So, in meinen Nachforschungen gibt es halt einen Klassiker. Das ist von Bachofen das Buch Das Mutterrecht. So nennt sich dieses Buch. Und dieses Buch ist 1861 publiziert worden. Damit hat diese ganze Diskussion bei uns angefangen. Wobei das Interessante ist, der spricht gar nicht vom Matriarchat, sondern der Begriff Matriarchat als gängiger Begriff ist erst 1980er Jahre in die Diskussion gekommen. Der spricht vom Mutterrecht. Aber das ist der, auf den sich alle beziehen. Und deswegen ist ganz interessant, mal zu schauen, wo kommt das her und wie ist diese Diskussion gelaufen. Er selbst war ein Sohn eines Basler Seitenfabrikanten, also reich, hat 1841 mit 26 Jahren eine Professur an der Universität Basel für römisches Recht bekommen. Da gab es dann Gerüchte, ob durch diese reiche Familie, aus der er kam, ob es da nicht irgendwie, ob er überhaupt diese Qualifikation hat, so eine Universitätslehrstelle zu bekommen und so, da nicht so ein bisschen Korruption im Hintergrund war und so. Er war gleichzeitig 1842 Richter am Kriminalgericht und hat dann 3 Jahre, nachdem er seine Professur hat er die Professur zurückgelegt, aufgrund dieser Diskussionen. Er hatte das Privileg, dass dadurch, dass er aus einer sehr reichen Familie kam, er eigentlich für seinen eigenen Unterhalt überhaupt nicht sorgen musste, sondern er war abgesichert und konnte dann seinen Privatforschungen widmen. 1859, also nochmal 15 Jahre später, hat er ein Buch publiziert, Versuch über die Gräbersymbolik der Alten. Das Interessante war, er hat sich sehr stark mit Mytheninterpretationen beschäftigt. Und das war zu seiner Zeit offensichtlich, also im Mitte des 19. Jahrhunderts, irgendwie nicht so ganz up-to-date. Das heißt, seine Kollegen haben diese Buchveröffentlichung von ihm als höheren Blödsinn abgetan. Haben ihn also nicht wirklich ernst genommen. Und dann hat er nachgelegt. Also 2 Jahre später oder 3 Jahre später kam also dieses Buch raus, Das Mutterrecht. Und das ist von der Fachwelt verständnislos aufgenommen worden. Also sie konnten damit auch nichts anfangen, weil seine Methode eigen war. Das heißt, er hat sich einerseits, also seine Quellen, ja, jetzt ist ja die Frage, also wenn ich, und seine Hauptaussage oder These war die, dass in der geschichtlichen Entwicklung es ein allgemeines Entwicklungsschema gibt, ausgehend von der Evolutionstheorie, also von Darwin. Und eines dieser allgemeinen Stadien war das Matriarchat. Also es gab erst ein Matriarchat in allen Gesellschaften und dann kam, daraus hat sich dann das Patriarchat entwickelt. Das war seine Aussage. Und die hat er abgeleitet aus folgenden Quellen. Einmal, indem er Mythen, griechische Mythen hauptsächlich interpretiert hat, also zum Beispiel den Mythos der Amazonen. Das war so eine Frauengesellschaft am Schwarzen Meer, die sehr kriegerisch waren, die auch Männer hatten und diese Männer haben sie gleich mal verstümmelt, damit sie ihnen nicht gefährlich werden können und haben dann einige Schlachten gekämpft gegen irgendwelche Heere. Irgendwann haben sie dann verloren. Das ist so ein griechischer Mythos. Oder er hat auch ägyptische Mythen und er ist davon ausgegangen, dass diese Mythen auf Realitäten basieren. Und dieser Unterstellung wird heute eigentlich so nicht geteilt. Das heißt, heute geht man davon aus, dass Mythen eine Mischung sind. Die können sehr wohl einen historischen Kern haben, aber sie haben auch sehr, sehr viel Fantasie dabei. Und es ist überhaupt nicht möglich, aus heutiger Perspektive diese Mythen zu differenzieren, was ist der historische Kern und was nicht, weil die ja so weit in der Vergangenheit spielen, wo es oft gar keine Unterlagen gibt oder Artefakte. Das ist so ein bisschen dieses Problem dieser Mytheninterpretation und das war auch das, dass die Fachwelt zu seiner Zeit eigentlich seine Thesen vollkommen abgelehnt hat, also gesagt, und es ist reine Fantasie, was er da produziert. Und die zweiten Grundlagen, die er sozusagen interpretiert hat oder Quellen, das waren Berichte von Historikern, Herodot zum Beispiel, ja, der im 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung also gelebt hat und der also dann verschiedene Gesellschaften beschrieben hat und aus diesen Beschreibungen, das waren hauptsächlich drei große Gesellschaften, hat dann der Bachofen dieses Konzept des Matriarchat abgeleitet und das war einmal Lykien, das war so ein Staat in der heutigen Türkei. Dann war das Ägypten und dann war das Kreta. Und Bachofen hat behauptet, dass in diesen drei Staaten, dass es da ein Matriarchat gab. Und das war sozusagen eine historische Grundlage um diese These, dass es überall oder dass das Matriarchat eine allgemeine Phase in der Entwicklung von Gesellschaften war, diese These daraus abzuleiten. Und jetzt gibt es einige, also jetzt gibt es ein Buch, was ich gefunden habe von Uwe Wessel, der Mythos vom Matriarchat. Und der beschäftigt sich genau mit diesen Thesen von Bachofen und untersucht einmal diese Behauptung bzw. die geschichtlichen Grundlagen von diesen drei Gesellschaften und kommt eigentlich zum Schluss, dass zwar in diesen Gesellschaften die Frauen sehr, sehr viel Macht hatten, teilweise gleichberechtigt waren, also wenn ich sozusagen hier bei der größten Gesellschaft anfange, bei Ägypten, war es so, dass in Ägypten fast 1600 Jahre lang die Frauen den Männern gleichgestellt waren. Das heißt, die hatten da relativ viel Macht, aber sie waren nicht, aber sie haben die Männer nicht beherrscht, so wie es im Matriarchat formuliert wurde oder hätte sein sollen. Das heißt, also die haben von 2000 vor unserer Zeitrechnung bis 330 vor unserer Zeitrechnung waren offensichtlich die Frauen in Ägypten den Männern gleichgestellt. Also das wird heute immer noch so gesehen und da hatte Bachofen in der Weise recht, aber in dem Punkt, dass man daraus ein Matriarchat ableiten konnte, hat er nicht recht. Dann ist das die andere große Kultur, die er als Vorbild genommen hat, war Kreta, also die minoische Kultur. Und da weiß man, dass also die Befestigungen bzw. Städte, dass die ohne Befestigungsanlagen waren, dass es offensichtlich eine sehr friedliche Kultur war. Und man geht auch davon aus, dass Frauen auch dort gleichgestellt waren. Das heißt, es gab also eine riesige Palastgesellschaft und ja. Trotz dieser Gleichstellung der Frauen gab es in der minoischen Kultur einen König. Also auch hier gab es kein Matriarchat, aber es gab eine große Gleichstellung der Frauen in dieser Kultur. Und das dritte Kultur, das waren die Lykien. Und dort wird gesagt, also bei Herodot wird behauptet, dass die ursprünglich von Kreta kamen. Das heißt, diese Kultur, die minoische Kultur mitgenommen haben. Und auch dort waren die Frauen ziemlich gleichberechtigt mit den Männern. So. Aber auch dort gab es kein Matriarchat, also keine Herrschaft der Frauen, was ja der Begriff bedeutet. Das Interessante ist jetzt also, dass trotzdem die Idee des Matriarchats irgendwie so über die Jahrhunderte oder diese 150 Jahre, seit Bachofen in unterschiedlichen Publikationen immer wieder aufgetaucht ist. Und das ist interessant, sich anzuschauen, wo ist das überall aufgetaucht. Also einer der bekanntesten war Engels. Engels hat sich auf Bachofen bezogen und damit der ganze Marxismus bis hin in die 80er Jahre, also 1980er Jahre, sind eigentlich alle davon ausgegangen, von dieser Idee, dass es da ein Matriarchat gab. In den neueren Veröffentlichungen haben sie das zurückgenommen, weil es einfach nicht mehr mit den historischen Daten übereinstimmt, aber da war das sozusagen so ein Ding, was irgendwie unhinterfragt übernommen wurde. Dann gibt es so eine ganze Richtung von, ich sag mal, Intellektuellen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, also Gerhard Hauptmann zum Beispiel, Rilke, Thomas Mann, Walter Benjamin, Sigmund Freud, Wilhelm Reich, Erich Fromm, Max Horkheimer, George Lukács. Also das sind alles so Autoren, die diese ganze intellektuelle Szene der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, teilweise der zweiten, maßgeblich beeinflusst haben. Und die haben sich auch alle noch auf Bachofen bezogen. Und der dritte große Schwerpunkt, wo Bachofen sehr rezipiert wurde, war die Frauenbewegung, die sich teilweise auch auf Marxismus bezogen hat und die sozusagen auch Bachofen als, die haben das sozusagen in eigener Art und Weise interpretiert, wobei jetzt die Frauenbewegung das unterschiedlich diskutiert hat und seit den 80er Jahren eigentlich haben sie ein sehr differenziertes Bild. Das heißt, also auch hier wird sozusagen nicht mehr behauptet, dass es wirklich ein Matriarchat gab. So, das ist so in Kürze das, was es hier zu diesem Thema Matriarchat zu sagen gibt. Es ist jetzt noch interessant, sich ein bisschen die Argumentation von Bachofen im Detail anzuschauen. Wie kam es eigentlich zu einem Matriarchat? Und das will ich so ein bisschen, habe ich jetzt hier meine Figuren mitgebracht. Also er hat angefangen, und eine Behauptung, ja, die sozusagen sehr lange gab. Es gab sozusagen diese Urgesellschaft, ja. Also Jäger und Sammler. So, da gibt es Löwenzahntiger. So. Und er hat behauptet, die sozialen Beziehungen waren dort, also jeder hat mit jedem irgendwie Sexualität gehabt. Und er hat gesagt, also die Männer so mit jeder Frau und irgendwie so, ganz durcheinander und so. Und er hat dann, der Bachofen hat dann gesagt, okay, eigentlich war das Missbrauch der Frauen, die fühlten sich benutzt. Ja, könnte man sagen, okay, macht irgendwie Sinn. Und was war die Reaktion der Frauen, der benutzten Frauen? Die haben sich sozusagen gegen die Männerherrschaft gewehrt und haben die Männer sozusagen erledigt. Und das wäre das Beispiel von den Amazonen gewesen, ja, von Bachofen. Und damit haben sie sozusagen ja, irgendwie sich von der Männerherrschaft gelöst. So. Daraus, sagt dann Bachofen, ist die Ehe entstanden. Also die Frauen wollten, und das ist natürlich so ein Bild von Bedürfnissen von Frauen aus dem 19. Jahrhundert. Ja, also er dachte, das Höchste, was eine Frau sich vorstellen kann, ist eine Ehe. Das heißt, den Mann irgendwie, also da irgendwie Sexualität kontrolliert zu haben innerhalb von einer Ehe. Also dies, das ist sozusagen in dieser Frauenherrschaft entstanden. Irgendwie haben aber dann die Männer sozusagen wieder die Macht ergriffen, haben aber die, die Ehe belassen. Und aber daraus ist dann nach Bachofen das Patriarchat entstanden. Das heißt, die Männer haben die Macht wieder zurückgenommen. Und er differenziert, also er baut da so eine Dualität auf. Das Männliche, das ist das geistige Prinzip, also das, ja, das Geistige. Und das Geistige hat über das körperliche Prinzip der Frauen gesiegt. Und das ist auch so ein Konstrukt aus dem 19. Jahrhundert. Das heißt, er hat eigentlich das Matriarchat gar nicht so toll interpretiert, sondern sozusagen einen Vorläufer der guten patriarchalen Ordnung. So hat er das definiert oder verstanden. Und ja, also das ist so ein bisschen die Argumentation jetzt von Bachofen gewesen. Jetzt gibt es natürlich da unterschiedliche Interpretationen, was ist denn an seinen Fantasien über diese geschichtlichen Abläufe dran. Und und das ist jetzt interessant. Also wie war das denn wirklich jetzt so bei den Steinzeitleuten? Und natürlich weiß das niemand so genau, aber der hier, der Wessel, ich weiß gar nicht, was der ist, der ist Professor für Rechtsgeschichte und Zivilrecht an der Freien Uni Berlin. Wobei das Buch hier, das muss man immer dazu sagen, wie alt sind die Quellen? Ich finde das immer ganz interessant. Ursprünglich von 1980 und also die siebte Auflage 1994. So, also wir sind alle so, ich sage jetzt mal, Informationsstand vor 30 Jahren. Auf der Ebene beschäftigen wir uns. Aber er sagt, schon in der Steinzeit gab es Familiensysteme. Das heißt also Kleinfamilien, Mann, Frau und Kinder. So, also so diese behauptete Gruppensex-Geschichte, die gab es ja gar nicht, sagt er. So, das ist so Stand vielleicht 1980. Das heißt, die Familie ist schon viel, viel früher entstanden. Dann ist jetzt die Frage, aber wie kam es jetzt mit dieser Unterdrückung der Frauen? Ja, weil, und das habe ich das letzte Mal gesagt, aber ich habe da jetzt leider keine Quellen mehr dazu gefunden. Insofern würde ich meine Behauptung von letztem Mal wieder vielleicht eher zurücknehmen oder sozusagen mit einem Fragezeichen formulieren. Das letzte Mal habe ich ja gesagt, dass, und das ist Usus offensichtlich in der jetzigen Diskussion, dass die Gesellschaften in der Steinzeit relativ egalitär waren, das heißt gleichberechtigt. Letztes Mal habe ich ja noch gesagt, das war so gleichberechtigt, dass die Frauen auch mit zur Jagd gegangen sind, was wohl stimmt, aber in den ganzen Büchern, die ich bis jetzt gelesen habe, da steht immer drin, dass die Männer hauptsächlich zur Jagd gegangen sind. Was bleibt ist aber, dass die Frauen durch ihr Sammeln die Hauptlebensmittel organisiert haben, also 60-70% und das Gejagte nur 30% der Ernährung ausgemacht hat. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Das heißt, sie hatten so eine Art Arbeitsteilung und die Arbeitsteilung ist dadurch entstanden, dass sozusagen der Mensch als nacktes Wesen geboren wird. Das heißt, der braucht als Baby noch sehr, sehr viel Fürsorge Und das ist natürlich der Job der Mutter, weil nur die Mutter kann das Kleine säugen. Und deswegen sagen Sie, hat sich diese Arbeitsaufteilung, ist die entstanden, dass halt die Männer zur Jagd gegangen sind und die Frauen eher in der Umgebung geblieben sind. Aber die konnten sich natürlich sehr wohl auch wehren gegen also die mussten ja sozusagen auch die Höhle dann verteidigen. Also es waren keine Hausfrauen im heutigen Sinne, sondern sehr wohl, also sehr autonome Damen. Also wie gesagt, man geht davon aus, dass es zwar eine Arbeitsteilung gab, aber trotzdem relativ gleichberechtigt die Geschichte gelaufen ist. Was geblieben ist, ist, dass die Männer, also die Jäger, irgendwie von der Anerkennung, wenn man irgendwie so einen Säbelzahntiger mitbringt, ja, von der Jagd, dann kriegt man natürlich mehr Anerkennung, als wenn man so die kleinen Babys säugt. Das heißt, es gab schon so ein Anerkennungsgefälle, sagt man. Könnte Sinn machen. Na gut. Vom Punkt von Eigentum ist so, die sind die ganze Zeit umhergewandert, das heißt, die konnten nicht viel Eigentum haben. Insofern gab es offensichtlich auch wenig Streit um Eigentum. Das ist das Interessante. Also abgeleitet werden diese ganzen Fantasien über die Steinzeit meistens über indigene Völker, die heute noch in dieser Steinzeit leben. Und da muss man feststellen, dass das alles sehr, sehr unterschiedlich ist. Also es gibt da keine Norm, dass es so und so gelaufen ist, so wie der Bach oben das behauptet hat, sondern es gibt ganz unterschiedlichste Varianten. Dann ist der nächste Schritt, war sozusagen die neolithische Revolution. Also irgendwie, und man geht halt davon aus, dass sozusagen die Eiszeit zu Ende ging, es alles weniger wurde, also mehr also weniger Dschungel und weniger Viecher und alles Mögliche. Und irgendwie haben sie dann angefangen, Dinge auszusehen. Und der Punkt war dort, dass es jetzt ein Thema ist mit Besitz, aber nicht nur Besitz, sondern dass, wenn man so ein Feld hat, braucht man Arbeitskräfte. Und dann ist so die Frage, woher kriegt man Arbeitskräfte? Und man hat so ein bisschen das Problem, was mache ich, wenn ich alt werde? Ja, also wenn ich sozusagen bettlägerisch werde. Und da es ja zu dem Zeitpunkt noch keine Krankenkassen gab und kein Pensionssystem, sondern die Versorgung immer über die Kinder lief. Das heißt, meine Versorgung im Alter sind meine Kinder. Also muss ich schauen, dass es irgendwie Nachwuchs gibt. So, wie kriege ich Nachwuchs? Indem ich entweder eine Tochter habe oder einen Mann. Und irgendwie sind sie schon drauf gekommen, dass sozusagen diese Inzestgeschichten nicht optimal sind. Weil, und das ist jetzt eine interessante Argumentation, finde ich, weil das zu Konflikten innerhalb der Familie führt. Wenn sozusagen der Vater mit der Tochter und der Sohn mit der Schwester und alles Mögliche, das produziert offensichtlich viel Unfrieden. Deswegen gibt es diese Inzestregeln, sprich man darf nicht innerhalb der Familie Sexualität haben, also auch keine Kinder innerhalb der Familie. Okay, macht Sinn. Also brauche ich vom Nachbarclan oder vom Nachbarsystem brauche ich sozusagen eine Frau, also oder einen Mann, wie auch immer. Also wenn das jetzt der Sohn ist, ja, der braucht eine Frau, die kriegt er von der Nachbarfamilie, von hier. Und da jetzt die Frau in dieser Familie fehlt und hier sozusagen Nachwuchs produziert wird, das ist er hier, zahlt er Geld für die Frau. So, das ist der
Alimente.
Brautpreis.
Alimente,
Na, keine Alimente, sondern den Brautpreis
ne? Okay.
als sozusagen Anerkennung, ja. Aber das Problem ist, dass sozusagen, wenn sie jetzt hier in diesen Clan hineinkommt, in diese Familie, hat sie eine sehr schwache Position, weil die kennt da gar niemanden, ja. Er ist da vertraut mit den Ganzen, weiß, kriegt die ganze Unterstützung. Sie hat eine sehr schwache Position und sie ist nur dann wertvoll, wenn sie einen Sohn produzieren kann. Das ist sozusagen, sie ist eigentlich nur eine Gebärmaschine. Darum geht's, ja, Nachwuchs zu bekommen. Und wenn sie das nicht macht, dann wird sie wieder, genau, dann kann sie gehen. Also es dreht sich im Prinzip bei diesem System immer um Nachwuchs, weil man muss sozusagen die Linie am Laufen behalten und so. Und das nächste, was also dann ein Thema wurde, dass natürlich man, dass jetzt auf einmal die Kinder, ups, interessant wurden, also die Mädchen deswegen interessant wurden, weil die konnte man verkaufen, mit denen konnte man Gewinn machen. Und man brauchte also viele Arbeitskräfte. Das heißt, man hat dann sozusagen beim Nachbar einfach mal den Nachbar überfallen und dann hatte man irgendwelche Gefangenen. Und dadurch, sagen die, ist die Sklaverei entstanden. Also als erstes als Kriegsgefangene. Und Kriegsgefangene hat man nur die Frauen und die Kinder mitgenommen, weil die Männer, weil man hatte noch kein System entwickelt, wie man die Männer sozusagen, also die kriegsgefangenen Männer, die zukünftigen Sklaven davon überzeugen kann, dass sie da wirklich mitarbeiten. Ja, nicht, dass die sozusagen mit der Hacke einen kleinen Aufstand proben. Also hat man die umgebracht. Und zwar systematisch. Hunderte und Tausende teilweise bei diesen Kriegen und hat nur die Kinder und die Frauen mitgenommen. Und die Frauen haben sozusagen, sind ziemlich leicht erpressbar. Also es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, wie man die Frau auf Linie bringt. Die erste Möglichkeit ist, wenn du nicht das tust, was ich will, dann quäle ich dein Kind. So, das tut einer Mutter natürlich extrem weh. Und Mütter machen offensichtlich sehr viel, damit es den Kindern dann besser geht. Die zweite Strategie ist natürlich extreme Gewalt. Und die dritte Strategie, was immer ein Thema da war, offensichtlich, ist sexuelle Ausbeutung, Vergewaltigung und auch durchaus mit dem Hinweis, dass ich dann noch mehr Arbeitskräfte kriege. Und so erklärt werden also diese erstens die Sklaverei erklärt und zweitens die Unterdrückung der Frauen. Das heißt, dass offensichtlich die Frauen in diesem System nur noch als Gebärmaschinen benutzt werden und da sie also immer in das fremde System Traditionslinien oder also Stammeskulturen mit männlicher Traditionslinie, also wo immer nur der Mann erben kann, haben Sie im Familiensystem sowieso extrem schlechte Karten? Das ist die Antwort auf die Frage, gab es ein Matriarchat oder nicht? Beziehungsweise, wie kam es zu der Unterdrückung der Frauen? Und das hat sich dann eigentlich dieses System, dass die Frau immer in die andere Familie gegangen ist, hat sich bis ins 19. Jahrhundert eigentlich, oder fast bis ins 20. Jahrhundert, in unserem Kulturkreis weitergezogen und in anderen Kulturkreisen bis heute noch teilweise. Ich glaube, ich bin über die Zeit. Danke.